Wenn ich hier rüber zu unseren Jüngsten heute Morgen schaue, dann würde ich euch gerne fragen, was ist so für euch die bekannteste Geschichte in der Bibel? Und da käme sicherlich einiges zusammen, was ihr an bekannten Geschichten in Erinnerung habt. Da wäre sicher darunter der barmherzige Samariter, die Geschichte vom verlorenen Sohn, vielleicht auch die von den 10 Jungfrauen oder aus dem Alten Testament mit Josef und Abraham und was es nicht an Geschichten gibt in diesem wunderbaren Buch der Bibel. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, die ist nicht so berühmt geworden wie diese anderen Geschichten. Und trotzdem steckt darin eine ganz wichtige Sache für die Gemeinde, für Älteste, aber eben nicht nur für Älteste, sondern für jeden, der in der Gemeinde Jesus nachfolgt. Diese Geschichte steht in Matthäus Kapitel 20. Matthäus Kapitel 20, die Verse 20 und 21. Und während wir diese Geschichte lesen, da stellen sich uns die Nackenhaare vor, weil wir uns fragen, wie gibt's denn sowas? Wie kann man nur? Und uns wäre doch sowas nicht passiert. Matthäus 20, Vers 20. Damals kam die Frau des Zebedäus mit ihren Söhnen zu Jesus und fiel vor ihm nieder, weil sie von ihm etwas bitten wollte. Toll. Er fragte sie, was willst du? Sie antwortete, versprich, dass meine beiden Söhne in deinem Reich rechts und links neben dir sitzen dürfen. Die Maler des Mittelalters haben die Jünger manches Mal als alte Gesellen mit Bart gezeichnet, so kurz vor der Schwelle, dass sie abtreten würden aus dem Leben. Ich stelle mir die Jünger Jesu als junge Leute vor, kernig und mitten im Leben stehend. Und ich kann mir auch vorstellen, wie es ihnen vielleicht peinlich war, was sich die Mutter da geleistet hat. Vielleicht peinlich, vielleicht war sie aber auch nur vorgeschoben und die Mutter sprach aus, was sie selber gerne wollten und worüber man vielleicht zu Hause gesprochen hatten. Wär doch toll, wenn dann das Reich Gottes beginnt, du und ich, wir beide, Präsident und Vizepräsident, und wir sitzen da links und rechts im Zentrum der Macht im Universum. Den anderen Jüngern war es nicht nur peinlich, sondern der Text fährt fort, als die 10 anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über die beiden Brüder. Und offensichtlich haben die sich auch gesagt, das ist gar nicht auf dem Mist der Mutter gewachsen, sondern das ist eigentlich der Wunsch gewesen dieser 2. 2 von uns waren so unverfroren, eine solche Bitte an Jesus heranzutragen. Damit könnte die Geschichte eigentlich zu Ende sein. Eine unverfrorene Bitte und der Ärger der Jünger. 10 Jünger waren sauer. 2 aus dem engeren Kreis der Jünger waren zu weit gegangen. Wären sie wenigstens manns genug gewesen, ihre Sache selber zu vertreten, so schicken sie die Mutter vor. Worum ging es ihnen wirklich? Wenn so etwas passiert, dann sind wir schnell geneigt zu sagen, es geht gar nicht um mich persönlich, es geht um die Sache. Es geht uns doch nie um uns persönlich. Es geht immer um die Sache. Das betonen auch die, die heute an den Schalthebeln der Macht in Unternehmen, in Politik und in Gesellschaft stehen. Sie betonen gerne, es geht uns nur um die Sache. Der Politiker sagt, ich will gestalten. Der Künstler sagt, ich will Menschen begeistern. Und der Manager sagt, ich will Wachstum schaffen und die Wirtschaft beleben. Eine Kommentatorin hat dazu dieser Tage geschrieben, meistens ist dann doch das erste Wort in diesen Sätzen das Wichtigste, auf das es ihnen ankommt. Ich. Und einer unserer Politiker hat es sehr auf den Punkt gebracht, wenn er sagte, auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt's einen, der die Sache regelt, und das bin ich. Ich. Oft sind es ja wirklich einzelne Menschen, die Großes bewirken. Luther, Einstein. Und wie viele könnten wir hinzufügen, die als Einzelmenschen etwas ganz Großes bewirkt haben, die bedeutende Erfindungen machten, geniale Ideen hatten, die die Menschheit vorangebracht haben und den Lauf der Geschichte verändert haben. Und was wird dabei vergessen? Es sind immer die Ideen, die Herzen und Hände der vielen, die den wenigen ihre Leistungen ermöglichen, und seien diese Leistungen noch so groß. Es sind nicht nur die, die irgendwo im Vordergrund stehen, sondern es sind die vielen im Hintergrund, deren Namen vielleicht nie genannt wird, die nie erwähnt werden, schon gar nicht in einem Geschichtsbuch, und die dem anderen, der im Scheinwerferstrahl der Geschichte glänzt, seine Großtat ermöglicht haben. Worüber wir hier nachdenken, hat im allgemeinen Sprachgebrauch einen Namen: Personenkult. Eine Sache, auf die sich diese Welt gut versteht. Sie stellt Leute in den Vordergrund, und alle Welt ist hin und weg, wenn sie diesen Menschen sehen, die Große oder der Große. Und warum wir hier darüber sprechen, ist ganz einfach in der Tatsache begründet, dass auch die Geschichte der Gemeinde Gottes auf dieser Welt nie frei war von Personenkult. Dass einzelne Menschen im Mittelpunkt standen, dass man den Eindruck gewann, alles hängt an ihnen und von ihnen ist alles abhängig. Und nicht nur große Namen lassen sich leicht von der Annahme blenden, sie seien unersetzlich. Und wie befreiend kann es sein, für jeden einzelnen Menschen in seinem Umfeld, in seinem Umkreis, wenn er erkennt, dass er vieles bewirken kann, auch wenn er loslässt. Wenn jemand erkennt, es liegt nicht nur an mir, es liegt daran, dass alle zusammenwirken, dass alle ihr Teil einbringen zum Großen und Ganzen dessen, was Gemeinde heißt. Wenn Menschen erkennen, sie können nicht nur etwas bewirken, wie wir sagen, im Zentrum der Macht, sondern dort, wo sie manchmal dringender benötigt werden, in der Familie, ja, auch in der Gemeinde, im Freundeskreis. dort wo Menschen allein sind, für sie da zu sein. Wissenschaftler sagen, Unternehmen und die Führungskräfte sind am wirkungsvollsten, die sich selbst nicht so wichtig nehmen. Die sich selbst nicht so wichtig nehmen. Und Unternehmen sind langfristig erfolgreicher, wenn ihre Vorsitzenden sich durch persönliche Zurückhaltung auszeichnen, die zuhören können und sich nicht so verhalten, als seien sie unsterblich. Keiner von uns ist unersetzlich und die Lebenszeit eines jeden Menschen ist begrenzt. Und damit sind wir wieder bei dem, was Jesus im Kreis mit seinen 12 Freunden erlebt hatte, die immerhin von ihm so vorbereitet wurden, dass sie, als er zurückging zu seinem Vater, sein Werk hier auf dieser Welt fortsetzen konnten. Und nun müssen wir die Geschichte doch zu Ende lesen, die wir angefangen haben. Denn Jesus gibt sich nicht damit zufrieden, dass die Jünger sauer sind, dass diese zwei davor geprescht waren, sondern Jesus sagt sich, das ist ein Augenblick, da muss ich ihnen etwas ins Stammbuch schreiben, das über den Tag hinaus wichtig ist. Ich muss ihnen etwas sagen, an das sie sich immer erinnern werden, wenn sie einmal in der Gefahr stehen, dem Personenkult in der Gemeinde zu verfallen. In Matthäus 20, Vers 25, da, nachdem die Jünger ihren Ärger zum Ausdruck gebracht hatten, da rief Jesus sie zu sich und sagte, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es so nicht sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Jesus redet hier nicht wie der Blinde von der Farbe. Jesus hat das, was er seinen Jüngern sagt, der Tipp, den er ihnen gibt, wieder den Personenkult, das hat er selber praktiziert. Der Schöpfer des Universums kniet vor seinen Freunden und wäscht ihnen die Füße. Wenn einer der Erste sein will, wenn einer groß sein will, dann sei er aller Diener. Mit anderen Worten sagt Jesus mit diesem Wort, Leute in der Gemeinde, nehmt nicht die Welt zum Maßstab eures Handelns. Und dieses kleine Wörtchen, ihr wisst, das könnte man ja auch so formulieren, es ist eben so. Oder das lässt sich nicht ändern, das ist eingebaut in eurem Menschsein in dieser der Sünde verfallenen Welt, dass Menschen wie Satan, wie Luzifer im Himmel im Mittelpunkt stehen wollen, Anbetung erwarten, Verehrung und dass man erkennt, sie sind es, auf die es ankommt. Und in Matthäus 23, in seinem Wort an die Schriftgelehrten, sagt Jesus, nur einer ist euer Meister, ihr aber seid untereinander Brüder und Schwestern. Wir kennen vielfach den Personenkult im religiösen Bereich. Und nachdem wir darüber nachgedacht haben, dass wir selber davon auch nicht immer frei waren, dürfen wir auch ein Wort sagen über das, wo uns Personenkult bis zur Gottesverehrung in anderen Bereichen entgegentritt. Der Dalai Lama ist ein Gott in Menschengestalt. Alles hängt in ihrer Religion von ihm ab. Mohammed, ja, und auch das Papsttum ist nach meinem Dafürhalten eine der größten Verzerrungen des biblischen Konzeptes vom allgemeinen Priestertum, dass einer so sehr im Mittelpunkt steht, so sehr die Macht in Händen hält, wie es nur Gott vorbehalten bleibt. Ich erinnere mich noch gut, als ich Jugendlicher in der Gemeinde war und ich habe einige kennengelernt, da gab es immer nur einen Ältesten. Wenn ich in das Neue Testament schaue, dann ist von den Ältesten in einer Gemeinde immer von der Mehrzahl die Rede. Das heißt, nie war im Urchristentum die Macht an einzelne Menschen gebunden. Und auch im Jüngerkreis hatte keiner der Jünger einen Vorrang vor den anderen. Diese Vorstellung ist später hinzugekommen. Da war keiner, der Wortführer war, sondern die waren unterschiedlich, ob Paulus oder Petrus, Jakobus. Sie haben gemeinsam, wir würden heute sagen, im Kollektiv gearbeitet und haben die Sache Gottes nach vorn gebracht. Ich bin sehr dankbar, dass auch bei uns in unserer Gemeinde und seit ich hier bin, die Ältesten in der Mehrzahl erwähnt werden, um den Personenkult zu vermeiden. So nicht, sagt Petrus. Und das besagt, dem Petrus war diese Geschichte mit den zwei Jüngern sehr nahe gegangen. Es gibt ja Dinge, die vergessen wir unser ganzes Leben nicht. Erlebnisse, die uns prägen und geprägt haben ihn sicher nicht diese zwei Jünger, sondern das, was Jesus als Kommentar zu ihrem Ansinnen gesagt hatte. Und später kommt Petrus auf diese kleine Episode der beiden Jünger, die Vizepräsidenten werden wollten im Reich Gottes, zurück. Als er seinen Brief schreibt, den wir in unserer Bibel vorfinden, da sehen wir, wie lebendig ihm das vor Augen stand. In 1. Petrus Kapitel 5. Die Verse 1 bis 4. Da hat er vorher der ganzen Gemeinde etwas geschrieben, hat ihnen Ratschläge gegeben für ihr Leben als Christen in dieser Welt. Und dann sagt er in Vers 1 in 1. Petrus 5, ich wende mich nun an die Ältesten unter euch. Ich bin selbst ein Ältester der Gemeinde und ich bin Zeuge der Leiden von Christus und seiner Herrlichkeit, die bald offenbar werden wird. Deshalb ermahne ich euch, leitet die Gemeinde Gottes, die Herde Gottes, die euch anvertraut ist, als rechte Hirten. Kümmert euch um sie, nicht weil es eure Pflicht ist, sondern aus innerem Antrieb, so wie es Gott gefällt. Tut es nicht, um euch zu bereichern, sondern aus Hingabe. Führt euch auch nicht auf als Herren der Gemeinde, sondern gebt euren Gemeinden ein Vorbild. Dann werdet ihr, wenn der Hirte aller Hirten kommt, den Siegeskranz erhalten, der nie verwelkt. Wenn ich mir das auch als ein Ältester vor Augen halte, dann frage ich mich schon, wie kann ein Mensch dem allen gerecht werden? Aber es sind wichtige Leitlinien, die sowohl die Gemeinde kennen muss, als auch die Ältesten, denen sie eine Aufgabe in ihrem Bereich überträgt. Und das sind ganz wichtige Dinge, die hier ausgesprochen werden. Wir können das nur kurz streifen. Petrus sagt, und das muss jeder verinnerlichen, der zur Gemeinde gehört, ob er eine Aufgabe hat oder nicht. Die Gemeinde ist die Herde Gottes, nicht die unsere. Älteste und niemand außer unserem Herrn hat auf diese Gemeinde einen Besitzanspruch. Niemand kann in der Gemeinde schalten und walten, wie er es für richtig hält. Es ist und bleibt die Herde Gottes. Und dann steht hier, die Gemeinde ist uns von Gott anvertraut. Und ihr Lieben, das stimmt für die Ältesten und es gilt nicht nur den Ältesten. Gemeinde ist uns allen anvertraut. Und was aus Gemeinde wird, wie sie lebt, wie sie angesehen oder nicht angesehen wird, das ist von uns allen abhängig. Sie ist uns von Gott anvertraut. Und dann gebraucht Petrus das Bild, das ja auch Jesus und schon das Alte Testament gebraucht hatten, das Bild des guten Hirten. Sicher nicht ein Bild, mit dem wir heute in unserer Großstadtkultur so sehr vertraut sind. Da begegnen wir keinem Hirten mit seinen Schafen. Aber wir kennen das Bild. Und es rührt uns an, wenn wir einmal über Land unterwegs sind und begegnen einem Hirten mit seinen Schafen. Und Petrus sagt, wer in der Gemeinde Hirte oder Hirtin ist, ob in der Kinderbibelschule oder in der Gemeindeführung oder in der Erwachsenenbibelschule, jeder, der irgendwo Hirte ist, orientiert sich an dem guten Hirten, der sagt, ich bin der Hirte. Ich lasse mein Leben für die Schafe, wenn es drauf ankam. Und es kam darauf an, dass er, unser Herr, sein Leben für uns gelassen hat. Und dann sagt Petrus, wir sollen uns um die Gemeinde kümmern. Und fügt hinzu, nicht weil es unsere Pflicht ist. Nicht nur, weil es eine Pflicht ist, die uns von irgendeinem Ausschuss übertragen wurde. Auch nicht, weil wir das Gefühl haben, einer muss doch was tun. Man ist doch einfach verpflichtet, sich zu rühren. Wenn es keiner macht, wer soll es denn tun? Auch das ist ein falsches Pflichtempfinden. Und Petrus sagt, aus innerem Antrieb, Hingabe ist der Beweggrund und schon gar nicht, um sich zu bereichern. Es war vor über 50 Jahren, dass ich als Prediger meinen Dienst in dieser Freikirche begonnen habe und ihn dann auch in unterschiedlichen Aufgaben versehen habe. Und damals stieß ich auf ein Wort, von dem ich sagte, das könnte so dein Leitmotiv sein für die Arbeit, die du in der Gemeinde tust. Ich habe das niemals ausgesprochen. Ich tue das heute zum ersten und wie ich meine auch zum letzten Mal. Aber es war mir ein wichtiges Wort, das mir immer eine Richtung vorgegeben hat, für mein Handeln, auch dort, wo große und wichtige Entscheidungen zu treffen waren. Und dieses Wort steht im dritten Vers in 1. Petrus 5. Führt euch nicht auf als Herrn der Gemeinde, sondern Gebt euren Gemeinden ein Vorbild. Das ist ein im doppelten Sinne schwieriges Wort. Das erste, fühlt euch nicht als Herren über die Gemeinde. Ich habe es in meinem Dienst bis zu diesem Tag immer so verstanden, auch wenn ich auf unterschiedlichen Ebenen und Funktionen tätig war. Die Ortsgemeinde ist nach meinem Verständnis des Neuen Testamentes die wichtigste Instanz, die es in der Gemeinde, in unserer Freikirche, in der Sache des Reiches Gottes gibt. Und wo immer wir von sogenannten übergeordneten Instanzen sprechen, sie sind es nicht. Keine Instanz ist der Gemeinde übergeordnet. Übergeordnet ist nur einer, das ist der Herr. Und alles andere sind Hilfskonstruktionen, die wir brauchen, die aber nie die Stelle der Gemeinde einnehmen können und dürfen. Und so kann ich sagen, was unsere Freikirche ist, das ist sie durch die Ortsgemeinden oder sie ist nicht mehr. Menschen werden nicht in Dienststellen für Jesus Christus gewonnen, sondern in den Gemeinden. Seelsorge an Kranken und Alten geschieht nicht in Dienststellen und Institutionen, sondern in der Gemeinde. Auch nicht nur durch die Ältesten, sondern durch die ganze Gemeinde, weil wir alle vor Jesus Schwestern und Brüder sind. So habe ich bis zu diesem Tag den Reichtum der Gemeinde immer bei meinen Hausbesuchen bei Geschwistern entdeckt. In der Lebens- und Glaubenserfahrung von Menschen, die mit Jesus leben und die manchmal eine unbeschreibliche Geschichte hinter sich haben. Was hätte ich gewusst als Prediger, worüber ich predigen sollte, wenn ich nicht während der Woche gehört hätte, was die Geschwister in der Ortsgemeinde denken und vor allem, was sie in der Vergangenheit mit Gott erlebt hatten. Nur eines hält die Bibel fest. Herr und Haupt der Gemeinde sind nicht wir Prediger und Älteste. Nur Jesus darf diesen Titel beanspruchen. Und die Gefahr, dass auch in deiner Gemeinde kleine Päpste heranwachsen, ist immer gegeben. Und deswegen sagt Petrus, so nicht. Nicht so, wie es in Unternehmen, wie es in der Welt der Politik, in Staaten und wo auch immer gang und gäbe ist. Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, ist einer, der die Sache regelt. Und das bin ich. Nein, sagt Jesus, so nicht. So ist es in dieser Welt und vielleicht muss manches so sein. In der Gemeinde ist es so nicht. Und das Zweite an diesem Wort, das ist noch viel schwieriger. Gebt euren Gemeinden ein Vorbild. Wer könnte irgendeine Aufgabe in der Gemeinde übernehmen und sich sagen, jetzt will ich damit Vorbild der Gemeinde sein? Dabei muss es gar nicht besonders betont werden. Wir sind alle Vorbilder, gute oder schlechte. Was immer wir tun, daran orientieren sich Menschen zum Guten oder zum Negativen. Wenn ich sage, dass dies mein Wahlspruch war, dann ist das sehr riskant, weil man immer daran gemessen wird. Ich habe es für mich so übersetzt, weil ich nie das Empfinden hatte, besonders vorbildlich zu sein. Meine Übersetzung hieß und heißt, erwarte nie etwas von den anderen, wozu du nicht selber bereit bist. Sei eher bereit, ein Stückchen weiter zu gehen, als man es im Allgemeinen erwarten kann. Und in dem, was und wie du lebst, sollen andere ermutigt werden. So ist dies heute auch meine letzte Predigt in einer offiziellen Funktion in dieser Freikirche. Auch mein Amt, mein Dienst als Ältester habe ich als eine offizielle Funktion verstanden, nicht weniger bedeutungsvoll als andere, die ich zuvor hatte. Und so will ich auch dieser Gemeinde für ihr Vertrauen danken, auch für die Bereitschaft zu vergeben. Und ich will danken für die Unterstützung und für das Gebet, das mich immer getragen hat. Und ich danke Margret, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre. Insofern war all die Jahre, in denen ich mithelfen konnte, in einer Funktion, waren gesegnete und gute Jahre. Künftig bin ich wieder einer, der ich auch bisher schon war, einer der euren, Gemeindeglied unter Gemeindegliedern, der Herde zugehörig, unter diesem einen Hirten, der uns alle führt. Deswegen werde ich auch künftig die Antwort von Jesus an die beiden Jünger mitnehmen und meine Mitarbeit auf der einen oder anderen Weise daran messen. Ihr wisst, in der Welt ist es üblich, dass die Machthaber ihre Macht gebrauchen und häufig missbrauchen. Aber das Eigentliche, das sagt Petrus am Ende seines Briefes, und das war die eigentliche Antwort auch an diese beiden Jünger: Dann werdet ihr, wenn der Hirte aller Hirten kommt, den Siegeskranz erhalten, der nie verwelkt. Das wünschen wir uns, dass dieser Siegeskranz auf uns alle wartet und dass wir von unserem Herrn das Willkommen heißen bei ihm in seinem Reich. Und bis es soweit sein wird, da lasst uns das tun, was wir in dem Lied miteinander singen werden. Darum bitten, dass Jesus uns mit seinen Augen leitet und dass wir gehen, weil er uns gehen heißt. Das Lied 256 in dem Liederbuch Leben aus der Quelle wollen wir zum Schluss unseres Gottesdienstes miteinander singen. Wir wollen beten. Herr, das ist es eigentlich, was wir von dir erbitten, dass du uns mit deinen Augen leitest. Weil wir wissen, dann ist der Weg gut, den wir gehen. Dann kommen wir zwar oft an Stellen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, aber dann bist du da, um uns mit deiner liebenden Hand auf den Weg zurückzubringen, der du selber bist. Und wir danken dir auch, Herr, dass du jeden von uns in deinen Dienst rufst, dass wir mithelfen können, dein Werk und dein Reich zu bauen. Ja, Herr, was wir gesungen haben, das ist ja unsere Wirklichkeit. Wie oft haben wir versagt? Wie oft haben wir uns etwas vorgenommen, für dich und für die Menschen zu tun, und dann waren uns andere Dinge wichtiger? Wenn in diesen Tagen auch in der Gemeinde wieder neue Aufgaben übertragen werden, dann sei du zugegen und beschenke jeden Einzelnen mit der Kraft deines Geistes, aber auch mit dem Wissen, dass die ganze Gemeinde ihn und sie trägt und führt. Und wenn wir heute als ganze Gemeinde vor dir stehen und zu dir rufen, dann denken wir an Menschen, die gerne bei uns sein würden und die auch einen schweren Weg vor sich haben. Ich bitte dich für Viktor Heibel, dass, wenn er in dieser Woche diese Operation durchleben muss, dass du bei ihm bist. und dass du sein Vertrauen belohnst, wenn er sagt, du wirst alles recht machen, wie es auch kommt. Und das erbitte ich auch für Marlies. Herr, sei du ihr nahe, auch jetzt in diesem Augenblick. Erfülle sie mit der Kraft des Glaubens an dich und stärke ihr Vertrauen, dass du da bist, unabhängig, wie die äußere Situation aussieht. Und stärke auch den Glauben von Gerd, dass auch er in dieser Zeit festhält an dir. Und uns als Gemeinde lass zusammenstehen, für die Genannten wie für die Ungenannten und für die Welt, in der wir leben. Dass wir uns hier nicht nur mit uns selbst beschäftigen, sondern dass alles dem Auftrag gilt, den du uns gegeben hast, dein Evangelium in der Welt von heute zu bezeugen. Darin segne uns, ob wir jünger oder älter sind, und lass uns mit deinem Frieden von hier gehen, versöhnt mit dir und untereinander durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.